Gnade sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Der Text für den dritten Advent steht im Neuen Testament im Brief des Apostels Paulus an die Römer, recht am Ende des Briefes im 15. Kapitel. Ich lese uns diese Worte des Apostels Paulus. Was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie denn geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es in der Schrift, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum heißt es, lobet den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr unser Gott, du Gott der Hoffnung und des Trostes, so sind wir heute Morgen vor dir, suchen Hoffnung und suchen Trost. Und wir bitten dich, lass dieses Wort uns aufgehen, dass wir darin uns entdecken und darin dich entdecken. Und lass uns dies mit nach Hause nehmen, in unseren Alltag nehmen und darüber froh werden. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ist das nicht schön? Der Gott der Hoffnung, dein Gott, mein Gott der Hoffnung, so redet die Bibel von Gott, so nennt Paulus ihn, deinen und meinen Gott. Gott der Hoffnung. Kannst du hoffen? Hast du Hoffnung? Hast du Hoffnung in der gegenwärtigen Zeit? Hoffnung wofür vielleicht? Für dein Leben? Allgemein oder deine Angehörigen, über die du dir Sorgen machst? Hoffnung vielleicht für dein finanzielles Auskommen, ob denn das Einkommen reicht, die Rente reicht, deine Kinder noch eine Zukunft haben werden, deine Enkel. Ob du und ob sie alle weiterhin in Frieden miteinander leben können, ob denn die Gesundheitsversorgung reichen wird und überhaupt Gesundheit, ob das dir und den anderen noch lange beschieden sein wird. Hoffnung wofür eigentlich? Hoffnung für diese Welt oder für unsere Gesellschaft, das politische Miteinander, vielleicht auch einfach nur ein friedliches Familienfest zu Weihnachten? Hast du Hoffnung? Nun, es könnte sein, dass unsere zunehmend gespaltene, polarisierte Gesellschaft ausgerechnet in einem Punkt sich einig ist. Nämlich darin, dass es gar keine Hoffnung mehr gibt. Von vielen Ecken und Enden der Gesellschaft hören wir das ja schon in unseren Tagen. Sie kennen alle die sogenannte letzte Generation, wie sich eine Gruppe von jungen Umweltaktivisten nennt. Sie greift diese Hoffnungslosigkeit der Gesellschaft auf. Vielleicht forciert sie das sogar. Ob das jetzt konstruktiv ist, das wird sich zeigen. Und andersherum gibt es von anderen Seiten, von der rechten Seite, radikale Aussagen. Die Rede von Hoffnung wäre da wahrscheinlich eher eine Verschleierung oder ein Schönfärben der doch so real existierenden Probleme. Und das drücken diese politischen Gruppen dann wieder ganz anders aus. Überhaupt, da wo Hoffnung abhanden gekommen ist, egal in welcher politischen Einstellung, egal ob es sich um gesellschaftliche Themen handelt, egal ob es sich um familiäre Themen handelt, da wo Hoffnung abhanden gekommen ist, da macht sich Angst breit und Verbitterung nimmt Platz. Menschen werden zynisch, verlieren Empathie. Da, wo Menschen keine Hoffnung mehr haben, gewinnt die Angst. Und die Angst führt dann zu dreierlei Dingen. Einmal zur Lähmung. Ich verhalte mich einfach gar nicht mehr zu irgendwas. Ich bin ohnmächtig, kann gar nicht mehr. Oder ich hau hier einfach ab, ich mache die Flucht. Ich igel mich vielleicht auch ein in mein Privates und lasse auch niemanden mehr ran an mich. Oder ich werde aggressiv. Ich bin ganz ungehalten und ganz dünnhäutig. Man kann mich leicht verletzen, ich platze manchmal richtig. Alle drei Verhaltensweisen, die Lähmung und das Flüchten und die Aggression. Vielleicht kennen Sie die aus Ihrer Familie und mit Sicherheit kennen Sie das auch aus unserer Gesellschaft und leider auch in unserer Kirche. Wie anders, ja wie weihnachtlich, klingt dann im Gegensatz dazu unser Predigttext, der zugegeben ähnlich wie der Zacharias-Text etwas verschachtelt und kompliziert formuliert war. Ja. Aber es ist ein Text der Hoffnung, ein Text der Hoffnung. Paulus greift in diesem Abschnitt die Gemeindesituation der Römer damals auf. Er weiß nicht viel von dieser Gemeinde in Rom, hat sie noch nie zuvor bereist, hat sie nicht gegründet, sondern er will sich jetzt dieser Gemeinde in einem Brief vorstellen. Wer bin ich? Und dabei gibt er gleich mal einen Grundumschlag seiner Theologie. Der Römerbrief ist der bekannteste Brief dieses Paulus, denn er enthält ganz grundlegende Aussagen. Was denkt Paulus? Was hofft Paulus? Worauf gründet Paulus sein Denken, sein Fühlen, sein Handeln, ja sein Glaubensleben selbst? Und eine Grundlage des christlichen Glaubens ist und bleibt für Paulus Hoffnung. Hoffnung. Christen glauben nicht nur, das heißt, sie vertrauen nicht nur Gott, trauen auf Jesus. Christen lieben nicht nur, streben nach Versöhnung mit anderen, stiften, halten Frieden, pflegen Beziehungen, setzen sich für andere, benachteiligte, Schwache ein. Nein, Christen hoffen auch. Glauben, lieben, hoffen. Ein Christ ist ein hoffender Mensch. Paulus weiß, dass sich in Rom, so wie überall in der Christenheit, die Gemeinde mit vielen Problemen auseinandersetzen muss. Da, wo Menschen zusammenkommen, da rasselt es immer wieder. So auch in Rom. Und das ist bei Christen nicht anders. Wir sind da keine besseren Menschen, in unseren Verhaltensweisen manchmal genauso kindisch wie manch anderer, der nicht zur Gemeinde gehört. Und so war das auch in Rom. Und da gab es bestimmte Eitelkeiten, da gab es bestimmte Meinungsverschiedenheiten, da gab es Menschen, die schon lange dabei waren, seit Generationen schon fast mit zur jüdischen Gemeinde gehörten und dann eben zum Glauben an Christus gekommen waren und sich in einer Kontinuität der Geschlechter und Generationen gefühlt haben. Und manche Menschen, die neu hinzukamen, die noch gar nichts kannten von der Schrift und der Bibel, sogenannte Heidenchristen, die sich in ihrem Leben zu Jesus bekannt haben, ohne vorher das Alte Testament gekannt zu haben. Judenchristen und Heidenchristen. Menschen innerhalb einer Gemeinde, so war das damals, so ist es heute, sind höchst unterschiedlich. Und manchmal haben wir den Eindruck, dass diese Unterschiedlichkeit unüberwindbar zu sein scheint. Was macht Paulus jetzt? Zunächst, was macht er nicht? Was macht er nicht? Paulus unternimmt nicht den Versuch, durch eine kluge Analyse der Gemeindesituation, der Struktur der Gemeinde, Probleme zu benennen oder sich gar aus der Perspektive des einen hineinzuversetzen und den anderen damit vielleicht sogar zu beschuldigen. Nein, das würde wahrscheinlich diese Zerstrittenheit, diese Polarisierung innerhalb der Gruppe vertiefen. Sondern ganz im Gegenteil, er erinnert jetzt die verschiedenen Gruppen und Personen in der Gemeinde an das, was sie alle, was uns alle verbindet. Erinnert uns an eine Praxis, an etwas, das wir gemeinsam in aller Verschiedenheit trotzdem tun. Hoffnung ist nämlich Praxis. Hoffnung ist nicht ein Gefühl. Hoffnung ist Praxis, nämlich das gemeinsame Lob. Das gemeinsame Lob Gottes, das stellt er in den Mittelpunkt. Er schreibt in unserem Predigtext: Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und kurz später schreibt er: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Den Satz kennt man bis hierhin. Aber er ist noch nicht zu Ende. Wozu annehmen? Worin annehmen? Worin zeigt sich das Annehmen? Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Mit letztem Vers ist nicht nur dieses emotionale Annehmen gemeint und erst recht nicht das höflich distanzierte Nebeneinander hersitzen, bei dem man immer stets darauf bedacht ist, nur nicht zu nahe zu sein, damit es da keine Auseinandersetzungen gibt. Nein, annehmen heißt auch aufnehmen, eine interessante griechische Vokabel. Sich mit dem anderen auseinandersetzen, sich ihm oder ihr zuwenden, einander annehmen, heißt auch ihn und sie zu sehen in den Bedürfnissen, die er oder sie hat. Einander annehmen zur Ehre Gottes ist also mehr nur als ein höfliches Zunicken nach dem Sonntagsgottesdienst. In aller Verschiedenheit annehmen zum Lob Gottes, zu seiner Ehre. Ich würde das erweitern, nicht nur auf die Gemeindesituation, sondern auch auf die Familien. Wenn die stressbeladenen, manchmal doch sehr anstrengenden Feiertage bevorstehen, stöhnen so manche Leute. Ich habe das jetzt vergangenen Freitag erst wieder gehört. Da war ich mit Jugendlichen bei der Brotzeit unterwegs. Nehmt einander an. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Da hat ja das jemand euch gegenüber schon getan. Da hat ja schon einer Geduld euch gegenüber gehabt. Macht es ihm doch gleich. Diesem Christus. Macht es zu Gottes Ehre. Und wenn der eine wieder mault und die andere wieder schimpft und der dritte wieder zu zeitig abreißt, dann sagt es, ich tue es für Christus. Ich tue es für ihn. Ich muss nicht ihm und nicht ihr gefallen und vielleicht ändere ich sein oder ihr Verhalten jetzt auch nicht. Und Feiertage sind immer schwer, um so etwas miteinander zu besprechen und einzuüben. Ich tue es zur Ehre Gottes. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Ja, schön, Herr Pfarrer, können Sie jetzt sagen. Wie geht das denn jetzt? Klingt wieder mal sehr theoretisch. Eine hoffnungsfrohe Gemeinde, eine hoffnungsvolle Christenheit zu sein, das ist ja irgendwie doch ganz schön. Wie macht man denn das? Nun, zunächst erstmal ist Hoffnung ja kein Gefühl, sondern Hoffnung ist eine Haltung. Eine Haltung, die sich in einer Praxis äußert. Ich wage deshalb mal die Aussage, Hoffnung ist eine Praxis. Hoffnung äußert sich immer. Zu Zeiten von Corona-Pandemie haben wir dieses erlebt, wie das Wort Hoffnung ad absurdum geführt wurde. Wie häufig davon gesprochen wurde, aber auch von kirchlicher Verlautbarung her, aber es nach und nach sinnentleert war, weil danach nichts mehr kam. Paulus will Hoffnung leben. Paulus will, dass wir Hoffnung leben. Dazu fordert er auf. Eine grundlegende Praktik der Hoffnung ist und bleibt für Paulus das Gebet. Wenn du betest, dann hast du schon Hoffnung. Beten ist der Ausdruck für Hoffnung. Und umfassender noch, Gottesdienst ist eine grundlegende Praxis der Hoffnung. Denn durch Gebet, durch Gottesdienst unterbrechen wir mal diesen Alltag. Schön, dass du heute Morgen da bist, dass du dir Zeit genommen hast, ob du nun mitwirkst oder ob du hier unten bist und einfach mal etwas brauchst für dein Leben und hier sitzt. Schön, dass du da bist, dass du deinen Alltag mal unterbrichst, rauskommst aus diesem Trott. Gebet, Gottesdienst, das sind heilsame Unterbrechungen. Das ist gelebte Hoffnung. Ein Christ wird ein hoffender Mensch sein. Er betet, er feiert Gottesdienst, er feiert auch Gottesdienst. Er unterbricht mal seine Gedanken und seine Gefühlswege und setzt sich der Schrift auch aus. Haben Sie das noch im Ohr, was Paulus am Anfang schreibt, unseres Predigttextes? Er schreibt, was zuvor geschrieben ist, das ist zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Hoffnung geht nur mit der Schrift. Hoffnung geht nur mit der Schrift. Mit den Texten, die wir lesen, die wir singen. Mit den Texten, die wir hören, mit den Predigten vielleicht, die wir hören, mit dem Austausch auch mit anderen Personen über Bibeltext. Paulus ist davon überzeugt, die Schrift ist für ihn und kann sie auch für dich sein, die Hoffnungsquelle schlechthin. Hoffnung geht nicht ohne Schrift, sie geht nur mit der Schrift. Im Übrigen geht Hoffnung auch nur mit Israel, das sagt Paulus auch. Das ist aber ein anderes Predigtthema. Ein Christ kann ein hoffender Mensch sein, indem er betet, indem er feiert, indem er mal seinen Geist, seine Seele mit anderen Gedanken und anderen Wegen füttert. Er praktiziert, er lebt Hoffnung. Jedes Adventslicht, das wir anzünden, und es werden von Sonntag zu Sonntag mehr, jedes Adventslied, das wir gemeinsam singen, ist ein Statement der Hoffnung auf Gott und seine Verheißung in dieser Welt. Und das ist in diesen Tagen wichtiger und notwendiger denn je. Zuletzt lasst euch das von Paulus zusprechen, die letzten Worte unseres Predigttextes. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.